Machtelite der DDR klammerte sich krampfhaft an ihre Ideologie und trotzdem kam das Ende. Das gleiche klammernde Verhalten zeigt auch die heutige Bundesregierung. Aber welche Parallelen gibt es zwischen den doch sehr unterschiedlich scheinenden Systemen? Und bedeutet das vielleicht auch, dass das Ende für die jetzige Bundesregierung und für das jetzige System eingeleitet ist? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und um diese Thematik zu diskutieren, habe ich mir heute den Gast Hans-Joachim Maas eingeladen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Er ist ärztlicher Psychotherapeut, dass ich das jetzt richtig sage, Psychoanalytiker und Autor, hat das DDR-System selber miterlebt, damals schon sehr öffentlich diskutiert, in Ihrem Buch zum Beispiel Gefühlsstau, was Sie danach herausgebracht haben, auch in Ihrer Kolumne auf dem Jugendradio DT64. Und Herr Maas, vielleicht gleich mal als Einstiegsfrage. Sie haben das ja auch in der letzten Zeit sehr stark aufgearbeitet und sind wieder in die Öffentlichkeit getreten. Welche Parallelen sehen Sie denn auch heute wieder zwischen dem damaligen DDR-System und dem heutigen System, was sich jetzt quasi gerade in den letzten 2 Jahren entwickelt hat?
Die Parallele kann man praktisch nur ziehen oder erkennen, wenn man auf der menschlichen Ebene sich bewegt. Das äußere Verhalten, auch die äußeren politischen Systeme wie DDR und Bundesrepublik sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber es gibt bestimmte Verhaltensweisen oder in meiner Sprache eine innere Psychodynamik, die ein Mensch braucht, um überhaupt in die Macht zu kommen. Also ja, wenn man das vorhat, muss man also so, ich sage mal, ein Stachel im Fleisch haben, sich besonders durchzusetzen, besonders auffällig zu werden durch Positionen und Meinungen. Und auch in einem demokratischen System ist es eher üblich, dass man sich selbst immer besser bewertet und dann auch die Gruppe oder die Partei, die hat immer recht, die sind immer besser als die anderen und der politische Gegner wird abgewertet. Das ist nach meiner Erfahrung ein klassisches narzisstisches Problem. Narzissmus in dem Sinne heißt, dass die innerseelische Situation unsicher ist. Man hat also Minderwertigkeitsgefühle, man fühlt sich nicht wirklich bestätigt und angenommen und verstanden. Das ist ein Symptom, das bis in die frühe Kindheit zurückreicht. Dort, wenn das Kind eben nicht so geliebt und angenommen wird, bleibt dieses Unsicherheitsgefühl eine Selbstwertstörung. Und wir Menschen neigen dazu, das irgendwie ausgleichen zu wollen. Man kann nicht ein Leben lang mit Minderwertigkeitsgefühlen zurechtkommen, also jedenfalls die meisten nicht. Dann fängt man an, sich besonders anzustrengen.
Das ist also eine Überkompensation.
Ja, Überkompensation. Richtung. Also erstmal eine Kompensation durch Leistung, durch Tüchtigkeit. Und da das aber keine wirkliche innere Befriedigung herstellt, muss es immer wie eine Droge vermehrt werden. Und so wächst sozusagen die Anstrengung. Am Ende endet sie dann in großen Erfolgen äußerlich bis hin in großen Machtfunktionen. Also man kann äußerlich sehr erfolgreich sein, bleibt aber innerlich eigentlich unsicher, zweifelnd und nicht wirklich befriedigt. Mhm. Ja? Und das kann man vergleichen. Egal jetzt, wie politisch ein System orientiert ist, die Personen, die auf diese Weise an die Macht kommen, sind immer gefährdet, dass sie dort auch nach seelischen oder psychosozialen Problemen, ihren eigenen Problemen handeln und entscheiden. Mhm.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Die narzisstische Gesellschaft, wo Sie das quasi auch schon auf das Gesellschaftliche ausgeweitet haben. Bleiben wir noch kurz bei dem Narzissmus selber, wie Sie ihn auch beschrieben haben. Mich interessiert jetzt, um das nochmal so ein bisschen zu greifen. Also man hat so wie eine Selbstwertstörung, zum Beispiel vielleicht, konstruieren wir mal irgendwas, vielleicht Eltern, die quasi die ganze Zeit nur kritisiert haben, sicherlich vielleicht auch damals sogar aus einer positiven Motivation, weiß man nicht, aber das Kind hat sich quasi immer abgewertet gefühlt, nie irgendwie bestätigt gefühlt. Und wenn es dann quasi aufwächst als Erwachsener, ist verselbstständigt sich ja dann, dass diese innere Stimme zum Beispiel als innere Stimme weiterlebt, was die Eltern gesagt haben. Und quasi die ständige Abwertung versucht man zu kompensieren, wie Sie gesagt haben, mit Leistung und sozusagen wird aber nie richtig satt. Und zu was für einem Verhalten führt das dann quasi, also Sie haben ja schon gesagt, so eine Leistung, eine Überleistung, aber hört das irgendwann auf oder ist das quasi eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht?
Das ist eine Spirale. Also wir unterscheiden die natürlichen menschlichen Grundbedürfnisse, ob die körperliche oder seelische sind, die folgen alle einem normalen Rhythmus. Also das Bedürfnis ist da, dann wird es befriedigt, dann ist wieder gut. Ja? Wenn es aber Ersatzbedürfnisse sind, zum Beispiel kompensierende, wenn man also eine Minderwertigkeit durch besondere Leistung, durch Anstrengung, durch Macht, durch Geld irgendwie ausgleichen will, dann bringt das keine natürliche Befriedigung, keine natürliche Entspannung mehr. Also muss alles das, was man kompensierend einsetzt, im Laufe des Lebens immer weiter gesteigert werden. Das ist wie eine Droge.
Der ursprüngliche Hunger noch da ist, sozusagen.
Ja, weil der ursprüngliche, nennen wir es ganz einfach Liebeshunger oder Bestätigungshunger oder eine normale narzisstische Bestätigung nicht erfolgt und auch über Leistungen nicht erfolgen kann. Für mich ist das deshalb eine bedenkliche Situation, wenn man davon ausgehen muss, und das tue ich, dass doch eine große Zahl von Menschen solche narzisstischen Grundprobleme haben, die dann in ihrem Erwachsenenleben eben das irgendwie ausgleichen wollen und im Grunde genommen die Basis für eine ewige Wachstumsleistungsgesellschaft bildet, die keine Grenze mehr kennt. Also die Unbegrenztheit ist ein Symptom dieser psychosozialen Störung. Und damit sind Menschen oder die Mehrheit von Menschen mit dieser Problematik eine Gefahr für eine Fehlentwicklung der Gesellschaft, dass die immer mehr wachsen muss und eben materiell und damit dann erhebliche Folgen produziert. Das kennen wir, Klimakatastrophe, das Artensterben, die zunehmende soziale Ungerechtigkeit auf der Welt, die Ausbeutung in anderen Regionen, die alle im Grunde genommen die Folge sind einer so übersteigerten Anspruchshaltung.
Ah, okay. Also quasi, um nochmal bei dem Hunger zu bleiben auch, also man normalerweise, also jetzt wie beim Essen, man bräuchte vielleicht irgendwelche Vitamine so und dann wäre der Hunger erstmal wieder gestillt. Stattdessen ist man immer Zucker, 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 weil man jetzt so denkt, vielleicht so wie bei Obst, das ist auch süß, esse ich Zucker und so weiter. Und trotzdem bleibt dieser Grundhunger bestehen und wird immer größer und immer größer und man ist quasi immer hektischer, weil man eigentlich diese Befriedigung niemals so richtig bekommt.
Das ist eigentlich ein gutes Beispiel mit dem Essen. Ne, also wenn wir diese innerseelische Problematik nicht haben, dann essen wir normal. Und das heißt, wir essen, wenn wir Hunger haben und das, was uns Appetit macht. Und dann ist man satt. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie Grundbedürfnisse also auch befriedet, gesättigt werden. Setzt man aber Essen jetzt als Ersatz ein, was ja bei vielen der Fall ist, die sind unglücklich, unzufrieden und fangen an sozusagen stattdessen zu essen, also als wir sprechen danach vom Kummerspeck oder so, man hat sich dann etwas angegessen, weil man Essen benutzt hat als Ersatz für ein zum Beispiel seelisches Bedürfnis. Und dieses Prinzip, dass man dann etwas Natürliches immer stärker entfremdet benutzt, führt auch in der Gesellschaft zu solchen Fehlentwicklungen.
Hochinteressant. Und spannend wird es dann natürlich auch, wenn man dann eben die Schlüsselpositionen in der Gesellschaft halt beobachtet, zum Beispiel eben bei Politikern. Da fallen mir jetzt ein paar Leute ein. Ich meine, ich kann mir das Urteil nicht erlauben und Sie müssen natürlich, wenn Sie jemanden jetzt bewerten wollen, Politiker, die ihn selber auf der Couch haben sozusagen oder im Sessel gegenüber. Aber so Persönlichkeiten wie Erdogan oder natürlich auch die Kanzlerin, hat man schon das Gefühl, dass da zumindest irgendwie ein Antrieb da sein kann, der nicht, also wenn man sich eben so entfernt von zumindest dem Volkswillen oder wenn man so, sag mal, die eigene Persönlichkeit oder die eigene Ideologie oder den eigenen Willen halt so vorne anstellt, dann deutet das ja schon auf was hin. Würden Sie das auch sagen?
Ja, natürlich. Also gerade bei Erdogan sieht man ja dessen Empfindlichkeit, die Kränkbarkeit, also dass er sofort sich beleidigt fühlt, wenn irgendjemand etwas Kritisches sagt oder auch, sag mal, irgendwas Ironisches oder so, ja. Also die Kränkbarkeit ist ein sicherer Hinweis für doch eine deutliche seelische Unsicherheit. Ja? Also ein in sich ruhender Mensch, der mit sich zufrieden ist, wenn über dem was Kritisches gesagt wird, dann sagt er hier rein und dort raus. Also ja, ich bin das nicht, ne, was mir vorgeworfen wird. Ich weiß ja, wer ich bin, das bin ich nicht. Also bei dem greift eine solche Beleidigung gar nicht. Mhm. Aber wer mit sich zu tun hat, wer also da eine ständige Frage hat, bin ich wirklich so gut und stark und großartig, wie ich gerne wäre, der ist natürlich sehr empfindlich, wenn irgendeine Kritik kommt. Und wenn Politiker so reagieren, man kann das jetzt mal auch sag mal, bei der politischen Klasse in den letzten Monaten beobachten, die ja sehr heftig auf Kritik reagieren. Also Pegida wird sofort in eine rechte Ecke gesteckt. AfD ist jetzt sozusagen die Partei der, weiß ich, Bösewichter oder
Hassrede soll auf Facebook komplett verboten werden. Ja. Und also sogenannte Hassrede. Ja.
Das ist für mich natürlich ein sehr bedrohliches Zeichen, wenn Politiker dann so heftig abwertend reagieren. Also so die Worte wie das ist Pack oder Mischpoke oder die gehören nicht zu Deutschland oder so. Dann muss man fürchten, dass auch da bei unseren Politikern eine kritische, eine oppositionelle Meinung gar nicht mehr gewünscht wird oder damit gar nicht mehr umgegangen werden kann. Ja, es wäre doch die Aufgabe zu sagen, die und die Inhalte, mit denen müssen wir uns beschäftigen, das sehen wir anders, da müssen wir uns mal Gedanken machen, da haben wir was falsch gemacht.
Der nötige Dialog, die nötige Reibung, die auch im politischen Alltag eigentlich nötig ist. Ne?
Ja, also wir haben ja im Moment eine sehr heftige also Gegenkräfte gegen alles, was irgendwie rechts ist. Ich kann das gut verstehen. Ne? Das ist keine politische Orientierung, die man sich wünscht. Aber man kann doch mit dem Kampf, etwa hier Nazis raus oder mit der Keule oder sowas, kann man doch überhaupt nichts wirklich erreichen. Wenn in einer Gesellschaft wie jetzt extremistische Positionen zunehmen, egal ob links, rechts oder islamistisch oder sowas, dann ist das für mich ein Signal, dass irgendetwas schiefläuft in der Gesellschaft, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Dann ist das Urteil, die sind böse und die müssen weg, überhaupt nicht hilfreich. Das sagt nicht, dass Straftaten natürlich geahndet werden müssen, aber die Ursachen müssen verstanden werden. Wieso kann es sein, dass sich in einer Gesellschaft viele Menschen oder zunehmend viele Menschen radikalisieren? Mhm. Was ist mit denen los? Was haben die für eine innerseelische Problematik? Was haben die für soziale Orientierung? Was bietet die Gesellschaft den Menschen, die irgendwie, ja, an den Rand gedrängt sind oder andere weniger gute Chancen haben. Das wäre das Thema, das wir bewegen müssten und nicht die Zunahme feindseliger Positionen gegeneinander.
Das ist generell auch so eine Sache, die ich häufig beobachte, wo dann eben von Fremden, zum Beispiel Fremdenangst gesprochen wird, ein Beispiel nur, die sogenannte Fremdenangst. Und das dann aber quasi auf die Leute draufgehauen wird. Und normalerweise würde ich sagen, na, wenn jemand Angst hat, dann muss ich doch eigentlich, kann ich mich doch um den kümmern. Dann muss ich auf die Angst eingehen, dann kann ich das irgendwie lösen durch Kommunikation. Stattdessen wird mal gesagt, weil der Angst hat, ist er böse. Die sogenannten besorgten Bürger, das ist ja ein Schimpfwort, von den Medien zum Schimpfwort gemacht worden, die besorgten Bürger. Und dann haut man auf den drauf und schiebt den ab und kappt die Kommunikation. Ja. Ist eigentlich genau das falsche Mittel, oder?
Genau. Denn es bringt dann diejenigen, die das so diffamieren oder kritisieren, selber ins Unrecht. Und man muss fürchten, dass in den Protesten, wie auch immer die geartet sind, ich will nicht sagen, dass die Proteste alle gut oder richtig sind, aber sie transportieren etwas, dass diese Proteste bei denen, die an der Macht sind, die auch in der Verantwortung sind, doch irgendwelche Unsicherheiten auslösen. Die Frage aktivieren, haben wir was falsch gemacht? Sind wir irgendwas schuldig? Und dann wird im Grunde mit der Keule geschwungen, das ist populistisch, das ist extremistisch, das ist fremdenfeindlich und so. Also das ist für mich ein sehr ernstes Zeichen, dass die Politik oder die Politiker, die das zu verantworten haben, nicht mehr offen und ehrlich sind, ihre eigenen Probleme oder Fehlentscheidungen zur Kenntnis zu nehmen und kritisch anfragen zu lassen.
Das entspinnt sich für mich gerade ein bisschen wie so eine mathematische Formel. Ich habe Informatik studiert und deswegen auch so ein bisschen in diese Richtung. Wenn Sie jetzt quasi sagen, das ist jetzt vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber rein vom, sagen wir, wir nehmen diesen Selbstwert an, der normalerweise quasi immer wieder gesättigt werden kann durch die Bestätigung, wenn man nicht quasi so eine Mechanik in sich hat, die das verhindert oder die das quasi immer absaugt. Und wenn man quasi schon so einen geringen Selbstwert hat oder so eine Stimmen, die einen immer wieder innerlich entwerten, was man dann überkompensiert, und Sie haben ja vorhin auch von der Anfeindbarkeit gesprochen. Ist es dann, könnte man das vielleicht auch so sehen, wenn dann man quasi da nochmal angefeindet wird, dass schon dieser Selbstwert, der sowieso immer nur so gerade bei Null oder ein bisschen über Null gehen kann, weil er ständig im Minus sonst wäre, wenn man dann noch angefeindet wird, dass der nochmal nach unten rutscht und man dann quasi umso mehr, je mehr man angefeindet wird, dann richtig ins Übertriebene geht.
Das genauso würde ich das auch sehen. Dann ist irgendwie der Eichstrich dessen, was man gerade noch aushält, erreicht. Ja? Und je größer die eigene narzisstische Problematik ist, desto geringer ist der Eichstrich. Ja? Da ist schon also kleine Kritik große Wirkung, große Kränkungswirkung hat. Ja? Man muss das überhaupt sagen, dass Menschen, die eben so eine Selbstwertproblematik haben, sehr kritikanfällig sind, sehr leicht kränkbar sind, nichts aushalten, sofort sich irgendwie verteidigen oder sogar zurückschlagen. Und das genau ist die Situation, die mir im Moment in unserer Gesellschaft Sorge macht, dass die Kommunikation, der Dialog, das Verstehen wollen von anderen Positionen, dass der Andersdenkende nicht mehr auch in seiner Bedeutung akzeptiert wird, das ist für mich so wie das Ende demokratischer Verhältnisse, wenn man nicht mehr zur Kommunikation bereit ist, nicht mehr zum Verstehen einer anderen, auch gegenteiligen Meinung, dann heizt das im Grunde genommen die Kränkungen auf beiden Seiten an und wir kommen zunehmend in eine sehr kritische soziale Situation in der Gesellschaft.
Was ja auch gerade problematisch ist, wenn eben beide Seiten auch diese Kränkungsmechanik vielleicht sogar haben und sich das dann hochschaukelt. Ne? Ich hatte da eine Erfahrung gemacht. Ich habe die Montagsdemos hier in Leipzig, also diese neuen Mahnwachen halt mit begleitet da und wir hatten immer so Hintergrund, also Treffen im Hintergrund und haben dann basisdemokratisch wurde es hier angeregt, das zu versuchen und man glaubt gar nicht, was da teilweise für Anfeindungen entstehen, wenn Leute eben mit unterschiedlichen Meinungen kommen und jeder denkt so, ich erkläre ihnen mal eben, wie das Ganze funktioniert oder wie es halt ist, wie Sachen sind und dann fühlt sich der eine angegriffen, dann fühlt sich der andere angegriffen und man geht sich fast an die Gurgel. Sehen Sie das als so eine Ausprägung, was in unserer Gesellschaft passiert ist mit dieser, wie Sie es sagen, auch narzisstischen Störung? Ja.
Mir ist das ganz wichtig, dass man versteht, wenn es gegensätzliche Positionen gibt, pro oder contra, links oder rechts, dass von einer höheren Perspektive aus man nicht sagen kann, das sind die Guten, das sind die Bösen, die haben Recht und die haben Unrecht. Bei Pro und Contra kann man immer sagen, auf beiden Seiten ist irgendwie Recht und Unrecht. Ja, keine hat die ganze Wahrheit für sich gepachtet oder ist in der Lage, die ganze Wahrheit zu sehen. Wenn es also solche konträren Positionen und Kämpfe gibt, denke ich immer, in meiner Arbeit ist das häufig, das ist so wie in einer Familie, wenn die Geschwister untereinander sich ständig irgendwie bekämpfen und anfeinden und schlagen und so weiter. Wenn wir dann nachschauen, sind es meistens die Familienverhältnisse, die Eltern, die den Kindern nicht genug Aufmerksamkeit und Zuwendung geben. Aber die Kinder sind in der Regel nicht in der Lage, sich nun zu verbünden und gegen die Eltern aufzunehmen und sagen, hier, wir fordern mehr Verständnis, wir fordern mehr Liebe, das ist nicht möglich. Und da bin ich erinnert, dass das auch in der Gesellschaft passiert, dass wir im Grunde genommen in der Bevölkerung alle Betroffene sind von einer gesellschaftlichen Problematik, von einer Fehlentwicklung. Die Fehlentwicklung, die ich eben vor allen Dingen darin sehe, dass es immer nur um materielles Wachstum geht und das auf Kosten der mitmenschlichen und sozialen Verhältnisse. Dass wir also in einer Situation sind, von der wir alle betroffen sind, aber wir uns nicht verbünden, um gemeinsam bessere Verhältnisse zu erkämpfen, sondern eher in Gefahr sind, wieder uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und das ist genau mein Motiv, darauf aufmerksam zu machen, dass die einen nicht die Besseren und die anderen nicht die Schlechteren sind. Und da muss man darauf achten. Es gibt natürlich auf beiden Seiten wirklich Positionen, die sind strafbar, die sind kriminell. Die kann man nicht sozusagen tolerieren, die müssen entsprechend geahndet werden.
Und würden produktiv vielleicht auch nicht irgendwo hinführen.
Genau. Ne? Aber wenn man dann zum Beispiel irgendein Beispiel nimmt, sagt, deshalb sind die böse oder schlecht, ne? Dann macht man einen großen Fehler, weil man dann nicht mehr bereit ist, die wirklichen Zusammenhänge und Hintergründe erforschen zu wollen.
Mhm. Die sogenannten Antifaschisten, heutzutage zumindest, ist ja teilweise auch so, dass man dort die Aussage hat, wenn jemand zum Beispiel, wenn auf irgendeiner Demo irgendein Nazi-Mitstand oder irgendein NPD-Mitglied, sagen wir mal so, ein Nazi ist ja sowieso schon so ein verbrauchter Begriff, dann ist quasi die ganze Demo nationalsozialistisch, weil ein NPD-Mitglied dort stand. Sehen Sie das quasi als eine, sagen wir mal, auch so einen Ausdruck dessen, aus der Überempfindlichkeit? Weil Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag die Gefahr der Spaltung des Landes oder Gefahr der Spaltung des Landes gewarnt. Sehen Sie das so als so eine Ausprägung dessen? Oder ist das das Steuermechanismen, die da versucht werden? Woher kommt sowas?
Egal, wofür man kämpft, wenn man das gewalttätig macht, ist das ein Symptom einer eigenen inneren Problematik. Das ist im Grunde überhaupt eines meiner Hauptthemen. Also die Frage war immer, wie kann es sein, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung zum Beispiel, in den Krieg gezogen ist oder die Judenvernichtung akzeptiert hat oder mitgemacht hat? Oder heute, wie kann es sein, dass die Mehrheit der Gesellschaft eben eine materielle Wachstumsgesellschaft mitträgt, die uns und der Zukunft und in anderen Regionen der Welt Schaden anrichtet. Wir wissen das, wir machen es aber mit. Also es muss mit uns etwas innerlich zu tun haben. Mhm. Und ich weiß wieder, wenn wir von der narzisstischen Kränkung ausgehen, also ich bin nicht wirklich verstanden, akzeptiert, nicht wirklich geliebt, dann hat das immer mit einem berechtigten Aggressionspotenzial zu tun. Ich bin berechtigt wütend und enttäuscht darüber. Das wird aber normalerweise, muss das unterdrückt werden. Und man wartet dann darauf, bis man irgendeinen Anlass findet, diesen ganzen Gefühlsstau abzureagieren. Mhm. Entweder wird man krank, das ist also, von daher komme ich ja, dass ich feststellen muss, Menschen werden krank, psychosomatisch und seelisch, weil sie erstickt sind an diesen aufgestauten Gefühlen ihrer schlechten Behandlung. Aber es gibt auch zunehmend eine Möglichkeit, das nicht gegen sich selbst als Krankheit auszutragen, sondern jetzt Feinde auszumachen, die man dann als Schuldige benennt und bekämpft, um den Gefühlsstau loszuwerden. Mhm. Und aus dieser Perspektive ist es völlig egal, ob man links oder rechts, ob man christlich oder islamistisch, ob man oben oder unten Männer oder Frauen nimmt. Es ist bei allen möglich oder ein Hinweis auf eine psychische Problematik, wenn ein Verhalten feindselig ausgetragen wird, gewalttätig wird, wenn es andere zu Feinden erklärt, dann ist das immer verdächtig, dass mit demjenigen, der das tut, etwas nicht stimmt.
Das finde ich auch interessant, weil ich muss da auch wieder dran denken, ich war ja auch auf einigen Demos unterwegs und habe dann teilweise auch die Gegendemonstranten gesehen, wo ich dann teilweise auch gedacht habe, denen scheint es völlig egal zu sein, gegen was sie hier eigentlich sind. Hatte ich so das Gefühl, es geht einfach nur darum, was rauszulassen, eine Wut rauszulassen. Und ich musste jetzt bei dem Beispiel, weil wir vorhin auch beim Essen waren, gerade nochmal dran denken, können wir es auch wieder so sehen, zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich einfach nur Hunger und man kennt das ja, dann wird man halt grummelig und so weiter und manchmal richtig ärgerlich und dann kommt irgendjemand, vielleicht so gut gelaunt und man schreit ihn an, aber einfach nur, weil man Hunger hatte jetzt und weil man es irgendwie rauslassen will, diese Wut wegen des Hungers, hat gar nichts mit dem anderen zu tun, es ist einfach nur was sich selber angestaut hat.
Das ist genau richtig, ja. Also das ist praktisch unser tägliches Brot in der psychotherapeutischen Arbeit, dass wir gerade in der Partnerschaft oder eben in freundschaftlichen Beziehungen kommen Menschen in die Krise, weil man plötzlich angeschrien wird oder mit Vorwürfen traktiert wird oder Enttäuschung. Ja? Und da wird deutlich, dass der Anlass, der zum Konflikt geführt hat, gar nicht mit dem mit der Heftigkeit des Affektes übereinstimmt. Man reagiert also sehr viel heftiger mit Vorwürfen, mit Beleidigungen und so weiter, als es der Anlass wirklich hergibt. Das ist immer ein ziemlich sicherer Hinweis, dass jetzt aus einem Gefühlsstau, der verborgen war, etwas abreagiert wird. Also der Volksmund kennt das Sprichwort, die Fliege an der Wand, die einen plötzlich. Ne? Mhm. Also ist ein kleiner Anlass. Und dann, ich glaube, Loyaux hat sogar mal irgend so eine Geschichte gemacht, wie dann die ganze Wohnung demoliert war am Ende. Ja? Das ist ein sehr gutes Beispiel, ne, wo man etwas Geringes, auch einen geringen Anlass, wo man durchaus sagen kann, ja, das ist nicht in Ordnung, benutzt, um sich ganz heftig abzureagieren. Und das deutet dann auf die eigene Problematik hin und nicht auf den Anlass. Mhm.
Vielleicht sollten wir jetzt im letzten Teil auch nochmal dazu kommen. Wir wollen ja quasi nicht auf die Katastrophe zurauschen. Wir haben quasi auch schon jetzt gesehen, bei Politikern gibt es offensichtlich oder ist sehr naheliegend, dass es dort viele narzisstische Persönlichkeitsstörungen gibt. In der Bevölkerung gibt es das auch viel. Sie kennen es auch aus Ihrer persönlichen Praxis. Es gibt viel seelisches Leid, was da quasi unaufgearbeitet vor sich hin brodelt und nur darauf wartet, irgendwie auszubrechen in einer unproduktiven Weise. Wie kann man denn vielleicht, wie können wir vielleicht gesellschaftlich die Notbremse ziehen, um eben nicht diese, sag mal, Spaltung, was ja zu noch mehr Gewalt führen kann, was zu Zerstörung führen kann, was sag mal, zu einer katastrophalen Situation hier führen könnte. Wie können wir denn vielleicht das in eine andere Richtung drehen?
Naja, vielleicht schon in dem, was wir heute tun, ja, dass wir darüber sprechen, nachdenken, uns versuchen zu verständigen. Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn es medial möglich wäre, darauf hinzuweisen, dass immer dort, wo Streit und Kampf ist, nicht die einen die Richtigen und die anderen die Falschen, die einen die Besseren und die Schlechteren, mhm, sondern dass immer es einen gemeinsamen Nenner gibt, ein gemeinsames Problem, das man erkennen könnte. Das wäre schon ganz wichtig. Das würde im Grunde genommen auch medial die vorherrschende Political Correctness in Frage stellen, ne? Dass man eben nicht nur das sagen soll und darf, was erwünscht ist, sondern eben auch mal andere Positionen vertritt und dann darüber nachgedacht wird, wie kann das begründet sein, was sind die Motive, was sind die Hintergründe, weshalb ein Mensch anders denkt als vielleicht die Mehrheit.
Weil die Political Correctness auch so wie so eine Art, ich sehe es immer so wie so ein Deckel, der so auf, ja, einen Topf mit Gewalt draufgedrückt, ja, wird und der Druck steigt immer weiter, aber nein, Political Correctness sagt, der Deckel muss draufbleiben, ja, muss draufbleiben, muss draufbleiben.
Das erlebe ich als eine zunehmend ganz gefährliche Zensur. Gefährlich deshalb, weil sie einschüchtert, weil wer irgendwas anders sagt, als erwartet und erwünscht wird, wird häufig erheblich gemobbt und bekommt Nachteile und es werden dann eben andere Erkenntnisse, andere Sichtweisen gar nicht mehr zugelassen, die aber notwendig sind, um Entwicklung besser zu verstehen. Nochmal zurück zu Ihrer Frage. Ich hatte erstmal das, was man jetzt symptomatisch machen kann, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das Wichtigste, was die Gesellschaft erkennen müsste und die Politik befördern müsste, ist das Bemühen um die optimale Frühbetreuung der Kinder. Also dort, wenn Kinder nicht so gesättigt werden narzisstisch, wie sie es brauchen, entstehen ja all diese narzisstischen Folgestörungen, diese Minderwertigkeit, Selbstwertprobleme mit allen Folgen der Kompensation, der Überkompensation, der süchtigen, dem süchtigen Bemühen, nun zu beweisen, ich bin doch liebenswert oder so.
Also, Sie sagen, ich, ja, muss kurz unterbrechen, Sie sagen narzisstische Sättigung. Meinen Sie damit einfach für den Selbstwert? Oder?
Ja. Ja, also wir unterscheiden einen gesunden Narzissmus und einen eben gestörten, okay, Narzissmus. Mhm. Der gesunde Narzissmus wäre bei Menschen anzutreffen, die wirklich so schon als Kind gewollt waren, bestätigt waren, verstanden wurden und sich so entwickeln durften, wie sie angelegt sind, unterstützt von ihrer Umwelt. Das heißt, am Ende sind das Menschen, die sagen ziemlich klar, ich weiß, wer ich bin, ich weiß auch, was ich will, ich weiß aber auch, wer ich nicht bin und was ich nicht will. Mhm. Die auch ihre Grenzen benennen können und nicht glauben, ich muss immer noch besser werden, immer noch mehr. Also das wäre die gesunde Seite, und die krankhafte oder problematische Seite ist die, wenn diese Selbstbestätigung nicht da ist, dann sucht man ein Leben lang im Ersatz nun sich befrieden zu können oder halt beweisen zu können, dass man doch wer ist. Ja. Und die Frage der optimalen Frühbetreuung der Kinder, die wird im Moment sehr schlecht oder sogar falsch beantwortet. Ich will nicht den Streit zwischen Familienbetreuung und Fremdbetreuung aufmachen, weil es aus der Sicht des Kindes gesprochen darum geht, was das Kind braucht. Das Optimale für das Kind ist das Kriterium für eine gute Frühbetreuung. Und da kann man dann sagen, es gibt natürlich auch schlechte Eltern, es gibt böse Eltern und es gibt natürlich auch völlig ungenügend eingerichtete inhaltlich und auch in der Einstellung von Kinderkrippen. Ja. Was man aber nicht vernachlässigen darf, ist das, was ich eben mit Mütterlichkeit bezeichne. Die leibliche Mutter, die reale Mutter, hat eine große Bedeutung, einen Vorlauf an Bedeutung durch Schwangerschaft, Geburt, durch die Stillzeit, die kein anderer, also auch kein Vater, keine Großmutter, keine Tagesmutter, keine Krippenerzieherin ausgleichen kann. Das ist das, was die Mutter ganz individuell, existenziell auch zu verantworten hat. Und deshalb wäre es so wichtig, dass auch die Ausstattung der Frauen, die Mutter werden, gesellschaftlich sozial gesichert ist, dass sie gut Mutter sein können mit all den Unterstützungen, die sie dann brauchen.
Also, und auch wieder mit der Wertschätzung der Mutterrolle,
genau,
das ist ja auch sehr abgewertet
worden. Genau. Und die ist erheblich abgewertet worden. Da muss man immer wieder fürchten, die in der Politik nichts mehr von guter Mütterlichkeit wissen wollen, bei denen muss man den Verdacht haben, sie haben selbst keine gute Mütterlichkeit erlebt. Mhm. Und ich weiß ja, wie bitter, wie schmerzlich das ist, dass man das immer irgendwie zudecken muss, damit man nicht daran erinnert wird. Mhm. Und wenn ein solcher Mensch in der Politik da Entscheidungen trifft, die letztlich gegen das Kindeswohl sind, dann tut er das oft eben auch, um seine eigene seelische Verletzung nicht mehr zu berühren. Ne? Dann ist es doch egal, das wird schon gehen, die Kinderkrippen sind doch gut und so weiter. Ja?
Und erzeugt dann vielleicht aber dann gleichzeitig genau wieder das gleiche Leid, was er selber erlebt hat,
genau,
weil die Mütter dann nicht mehr...
Genau. Und das wäre für mich aber für, sag mal, die Gesellschaftsentwicklung eine der wichtigsten Fragen, dass man präventiv anfängt. Also dass man dort, wo die Persönlichkeit und das spätere Verhalten eines Menschen festgelegt wird, nämlich in den ersten Entwicklungsjahren, dass die also wirklich optimal gestaltet werden. Das ist heute auch wissenschaftlich ausreichend durch Säuglingsforschung, durch Gehirnforschung belegt, dass die Beziehungsqualität, die Kinder in ihrer frühen Entwicklung erfahren, noch bevor sie sprechen können, ist, nehmen sie wahr, wie mit ihnen umgegangen wird, welche Beziehung zu ihnen hergestellt wird. Da geht es um die Frage, bin ich gewollt, bin ich geliebt, werde ich bestätigt, so wie ich bin, oder muss ich werden, wie von mir erwartet. Diese Beziehungsqualität entscheidet letztlich über die spätere Persönlichkeit eines Menschen und dann auch, ob er, sag mal, einer süchtigen Wachstums- und Konkurrenzidee verfällt, ob er in Gefahr ist, sich zu radikalisieren, um sich irgendwie abzureagieren. Das sind alles Fragen, die von der Qualität der frühen Beziehung abhängen. Mhm.
Wir sollten vielleicht zum Abschluss noch mal kurz drauf gucken. Wir haben ja jetzt quasi den Salat, haben wir jetzt schon. Wenn wir die frühkindliche Betreuung gut machen, dann ist das für die Bank für die Zukunft. Aber in der jetzigen Situation stehen wir schon mal schlecht da. Das heißt, die Frage ist, wie können wir mit den jetzigen Erwachsenen, mit den jetzigen auch Politikern, mit den jetzigen Bürgern vielleicht gut umgehen? Gerade auch, ich bringe noch mal zwei Begriffe mit rein, die Sie auch selber gebracht haben, Kommunikation und Ideologien. Bei Kommunikation haben wir ja gerade auch mit der Political Correctness, die verhindert Kommunikation ein Stück weit. Ideologien verhindern Kommunikation teilweise auch, weil man dann nicht mehr das hören will, was die andere Seite sagt. Wie können wir vielleicht da auch gerade in der, sag mal, bei den Erwachsenen, die halt jetzt schon da sind, ansetzen, um eben diese Spaltung zu verhindern, um eben einen Zusammenbruch, einen Krach zu verhindern vielleicht auch?
Naja, das ist eine Frage, die jeder von uns sich beantworten muss. Was tue ich, wie verhalte ich mich, wie positioniere ich mich? Also auch mit diesem entscheidenden Unterschied, bin ich Partei und nur meine Position ist richtig oder die meiner Partei, also jetzt nicht nur politisch gemeint, sondern in der Gruppe, in der ich mich bewege, und alle anderen sind schlecht, ja. Da kann jeder anfangen und das würde bedeuten, dass man sich immer auch nach dem Motiv fragt, weshalb denke ich so und handle so und weshalb die anderen anders? Mhm. Was hat das für Hintergründe? Das ist also mal eine Chance, die jeder Einzelne hat, die ich mit dem Begriff der Beziehungskultur ja auch versuche zu vertreten und zu verbreiten, weil da jeder Einzelne wirklich eine Möglichkeit hat, etwas dieser problematischen Entwicklung entgegenzusetzen. Und dann natürlich, wer die Gelegenheit hat, mit diesen Themen in die Öffentlichkeit zu gehen, der sollte es tun. Ja, dass man also medial, wie auch immer, bemüht ist, die Menschen zu informieren, aufzuklären und zu erklären, um was es geht. Dass der Andersdenkende immer auch ein Mensch ist mit einem bestimmten Motiv oder auch mit einer bestimmten Problematik. Ja, da nützt es überhaupt nichts, den zu beschimpfen, sondern es könnte nur was nützen, wenn man die Problematik versteht und darauf reagiert. Dann könnte selbst ein Extremist eine Chance haben, sein Verhalten nochmal zu korrigieren. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, ja, aber im Moment würde ich, und das tue ich auch, von der Politik verlangen, dass man nahezu Hundertschaften von Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern, Mediatoren in diese Brennpunkte, wo Menschen sich konflikthaft gegenüberstehen, schickt, um dort wirklich die Kommunikation zu fördern, den Dialog, die Hintergründe zu analysieren.
Angefangen im Bundestag.
Natürlich. Ja. Ja, also im Grunde genommen ist diese Demokratie, die auf Mehrheiten aufbaut und dann versucht, ist immer die eigene Position irgendwie hoch zu pushen, zu tricksen. Ja? Mhm. Der ganze Lobbyismus ist ja im Grunde genommen ein Beispiel dafür. Halte ich noch lange nicht für eine ausgereifte Demokratie. Für mich wäre eine ausgereifte Demokratie erst dann gegeben, wenn man auch die Gegenposition versucht zu verstehen, nicht zu verurteilen, sondern immer wieder, ich denke so, weil. Ne, jeder hat so seine Gründe, die man ja auch verstehen kann. Und das wäre, und du denkst so, weil, ich will das verstehen. Und dann kann man anfangen, erstmal Bewertungen zu finden, was jetzt für den Einzelnen und die Gemeinschaft das Bessere wäre. Also ich wünschte mir eine demokratische Entwicklung, die nicht mehr auf Mehrheiten beruht, sondern Konsens anstrebt. Ich sage das mit einer gewissen Erfahrung, auch mit einer Kompetenz als jahrelanger Gruppentherapeut. Wenn man mit einer Gruppe von Menschen arbeitet, gibt es ja immer bestimmte soziale Rollen, also die Anführer, die Mitläufer und die sogenannten Omegas, also die Sündenböcke der Gruppe, die Außenseiter der Gruppe. Ja. Ich habe längst die Erfahrung gemacht, dass diese Omegas die wichtigsten Positionen in einer Gruppe sind, weil die etwas verkörpern, was alle anderen nicht wissen wollen, nicht wahrhaben wollen. Da ist eine Wahrheit, die ist irgendwie unangenehm, die ist bitter, die ist schmerzlich. Und deshalb sollen die als Sündenbock lieber weggedrängt werden. Und solange das der Fall ist, würde, wenn einer wirklich weggedrängt wird, schon der Nächste wieder zum Sündenbock gemacht werden. Wenn man aber versteht, was mit dem Sündenbock los ist, mit dem Omega, und versucht, dessen Position auch mit zu integrieren, hat man am Ende kein Mehrheits-Minderheits-Konflikt mehr, sondern eben eine Übereinstimmung die halbwegs jeden mitnimmt. Dass man sagen kann, also das ist jetzt die Lösung, mit der wir irgendwie alle leben können. Die einen besser, die anderen schlechter, aber es wird eingesehen, dass es ja zu irgendeiner Entscheidung kommen muss. Und die ist im Moment jetzt für alle die günstigste. Und morgen kann es schon wieder anders sein. Das wäre für mich eine Demokratie, die ich mir erträume.
Ein sehr schönes Schlusswort. Die Systeme der BRD und der DDR könnten äußerlich kaum unterschiedlicher sein. Doch innerlich, in der gesellschaftlichen Struktur, in der persönlichen Struktur der einzelnen Bürger, der Politiker, scheinen sie doch große Ähnlichkeiten mittlerweile aufzuzeigen. Und ein Ausweg kann es tatsächlich sein, miteinander zu kommunizieren, sich in die andere Position wieder hineinzudenken und vielleicht auch über eine komplett neue Demokratie, die vielleicht konsensbasiert ist, wie es unser Gast auch heute vorgeschlagen hat. Herr Maas, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Wo können Zuschauer Sie vielleicht auch mit Ihnen in Kontakt treten?
Über unsere Stiftung. Also es gibt die Stiftung Beziehungskultur, Hansi Joachim Maas Stiftung Beziehungskultur. Da gibt es auch eine Webseite, das findet man im Internet. Dort ist also auch die Möglichkeit, dann Kontakt herzustellen.
Vielen Dank, dass Sie mit uns heute gesprochen haben.
Gerne, ja.
Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.